Punkt 12, Mittagsmagazin auf der 102,3 MHz, Radio Dreieckland, zu Hause heute Konrad. Und auch zu Hause ist der freie Bürger, normalerweise am ersten Mittwoch im Monat hier immer zu Gast, heute mal nicht. Es gibt keinen freien Bürger, wurde nicht gedruckt und ist deshalb auch nicht auf den Straßen von Freiburg zu kaufen. Aber heute Abend gibt es einen Filmabend zum Thema Waffen, Waffenhandel und natürlich auch Frieden, Heckler und Koch etc. und Co. Dazu nach einem Interview mit Jürgen Kresslin. Und ich habe auch hier aus dem freien Netz noch gezogen einen Vergleich zwischen AIDS und Corona. Das heißt, ein Thema, das uns natürlich auch angeht, aber mal ein paar Zahlen, die da hin und her gewirbelt werden und ein paar Überlegungen auch entsprechend dazu. Selbstverständlich haben wir Musik und wir haben auch die Fokus Europa Nachrichten von heute Morgen aus dem Morgenradio. Ihr könnt alles nachhören, später dann hier auf www.rdl.de und ich sage nur noch eins, viel Vergnügen bei der heutigen Sendung.
Ha ha ha! si fait. Qu'on a sur du de bien. You're in the right place. There's something special. Full moon, you'll have no doubt. Just let the astral music mood you out. There's something special. Don't hide your wooden face. You keep on creeping, let the night be scary. There's something special. We all will sing your name. Embrace your darkness, never be ashamed. There's something special.
April, kein Scherz, sondern wir haben einen ARD-Themenabend und zwar geht es mit Spielfilmen und Dokumentationen hier zum Thema Frieden bzw. Waffen. Und ich bin verbunden mit Jürgen Gresslin. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, ein Gruß zurück an die Redaktion und an dich von Radio Dreieckland.
Ich meine, wir kommen nicht raus, aber wir kommen vielleicht ans Fernsehen und das Fernsehen hat sich hier einen ganz, ganz großen Themenabend, hier einen richtigen Block entsprechend rausgeschnitten. Hier Meister des Todes und. Was gibt's denn heute überhaupt zu sehen?
Also zu sehen gibt's wohlgemerkt 10 Jahre nach meiner Strafanzeige, fast auf den Tag genau. Gegen Heckler und Koch gibt es jetzt den zweiten Themenabend der ARD. Der erste war ja 23. September 2015, also vor 4,5 Jahren. Den zweiten Themenabend, und da hat sich der Regisseur Daniel Harich vorgenommen, jetzt mal zu beleuchten, wie der Strafprozess gegen Heckler und Koch gelaufen ist. In der Dokumentation Tödliche Exporte 2, Rüstungsmanager vor Gericht. Und bevor diese Doku läuft, läuft ja der Spielfilmmeister des Todes 2, also ein fiktiver Spielfilm, wo es um die Firma HSW geht. Aber man merkt natürlich, dass die Brisanz da ist, weil es geht ja auch um Waffenexporte, illegale Waffenexporte nach Mexiko. Und danach noch, wenn man noch Lust hat, kann man statt der 30-minütigen Doku, die ARD ausstrahlt, noch umschalten auf SWR Fernsehen. Und dann kommt die 60-minütige Doku. Und die Dokus sind wirklich absolut brisant zu empfehlen. Also ich kann nur sagen, schaut es euch an, Leute.
Schaut es euch an im Fernsehen. Aber auf den Straßen werden wir wohl weniger zu sehen kriegen. Das heißt, ich möchte ganz einfach ein bisschen rüberschwenken zu den Ostermärschen. Im Grunde genommen hätten wir jetzt die Zeit, die richtige Zeit dazu, uns auf Ostermärsche vorzubereiten. Aber da läuft ja momentan nichts wegen der Corona-Lage. Was ist denn überhaupt möglich heute noch? Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Filme, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Truppenübungen, die man versucht hat, zumindest im russischen grenznahen Raum
abzuhalten. Alles ist wegen Corona durcheinander gekommen. Jedoch, im Grunde genommen, müsste man sich eigentlich auch um solche Themen wie zum Beispiel Rüstungsexport und natürlich Krieg kümmern. Aber das ist momentan nicht so richtig möglich. Was ist denn da noch möglich?
Möglich ist ganz viel, leider halt in Heimarbeit. Ja. Und also was jetzt jeder von uns machen kann und notgedrungen im Homeoffice ist, ins Internet zu gehen. Wir haben auf der Website www.gn-stat.org, also Global Netstop the Arms Trade, mit dem heutigen Tag eine 30-seitige kritische Chronik von Heckler und Koch veröffentlicht. Da geht es wirklich darum, das, was die Firma verschweigt in ihren offiziellen Chroniken, nämlich die Rüstungsexporte, die legalen und illegalen Waffenlieferungen, die Waffenlieferungen an menschenrechtsverletzende Staaten und auch an kriegführende Staaten mal unter die Lupe zu nehmen. Also wer will, kann jetzt begleitend zur Dokumentation, weil da geht es ja um die realen Vorgänge von Daniel Harrich, sich schon mal reinlesen und feststellen, wir reden von Europas tödlichsten Unternehmen, Heckler & Koch. Wir reden von einer Firma, die über Jahrzehnte hinweg hemmungslos Kriegswaffen in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert hat und so wie ich dank eines Whistleblowers 2009 dann herausfinden konnte, 2010 dann meine Strafanzeige, wie gesagt, Holger Rothbau als Rechtsanwalt hat unterstützt und eingebracht, dann es auch dazu bringen konnte, dass die Firma oder Vertreter der Firma vor Gericht standen, auch weiterhin stehen, denn sie haben ja Revision eingelegt, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Firma. Aber das alles kann man nachlesen und kann sich sozusagen reinfinden in einen Prozess, der eigentlich sensationell war, weil man eben unglaublich viel erfahren hat. Man muss natürlich auch sagen, unglaublich viel nicht erfahren hat. Beides ist gelaufen. Wir haben erfahren, wie löcherig das Rüstungsexportkontrollregime in Deutschland ist, wie ein Schweizer Käse, wenn man so will. Und wir haben aber auch erfahren, dass eben diese Waffenexporte illegalerweise tatsächlich gelaufen sind nach Mexiko.
Ja, das heißt, man kann heute Heimarbeit zumindest machen. Die langfristige Geschichte mit Armee, die langfristige Geschichte mit Krieg. Und man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, warum so viel Geld in die Rüstungsindustrie reinstecken. Hätten wir doch mehr Geld ins Gesundheitswesen hineingesteckt. Die kann man sich stellen. Und man kann vor allen Dingen heute Abend Filme schauen. Im Fernsehen ab 20.15 Uhr gibt es entsprechende Filme auf den verschiedensten Kanälen. Und sich informieren. Aufschrei-waffenhandel.de ist auch noch eine gute Adresse?
Das ist unsere größte Website in Deutschland, die wir haben gegen Waffenhandel. Wird hervorragend geführt von Otto Reger und seinem Team in Mannheim. Und wenn man sich umfassend über den deutschen Waffenhandel informieren will, dann wirklich über waffenhandel-aufschrei.de. Da findet man dann in Anführungszeichen nicht nur Heckler & Koch, sondern auch Sig Sauer, auch Rheinmetall und viele andere Firmen. Spannend an dem Kleinwaffenprozess. Wir reden ja im Fall von Heckler & Koch und von Sig Sauer von Gewehrexporten und Pistolenexporten in Krisen- und Kriegsgebiete. Einmal Mexiko, einmal Kolumbien, beides illegal. Ist die Tatsache, dass die Urteile der beiden Landgerichte so widersprüchlich sind. Das Landgericht Stuttgart hat für mich hanebüchend geurteilt, dass Endverbleibserklärungen, also die strikte Vorschrift, dass Waffen in dem Land bleiben müssen, in der Region bleiben müssen, in die sie geliefert wurden, kein Teil der Verträge sind, also kein Teil von Rüstungsexportverträgen, an die man sich juristisch bindend halten muss. Während beim Prozess, der kurz danach in Kiel lief, auch aufgrund auf unserer Strafanzeige von Aktienaufschrei Stopp den Waffenhandel, Sig Sauer verurteilt wurde, drei Manager verurteilt wurden von Sig Sauer, weil eben das Gericht in Kiel gesagt hat, jawohl, Endverbleibserklärungen sind Teil des Vertrags. Und jetzt gehen beide Firmen in Revision, auch die Staatsanwaltschaft geht in Revision. Und der Bundesgerichtshof muss jetzt 2020 im Laufe des Jahres entscheiden auf der Basis beider Landgerichtsurteile. Und es wird damit natürlich ein zentrales Urteil für die Rechtsprechung Rüstungsexporte, ob Endverbleibserklärungen Teil von Verträgen sind oder eben auch nicht. Wenn das so sein sollte, dann ist es in unserem Sinne. Dann müssen sich alle Rüstungsfirmen bindend halten an die Exporte, an den Verbleib der Waffen. Die Waffen müssen kontrolliert werden in dem Land, wo sie hingeliefert wurden. Wenn es nicht so sein sollte und sich die für meine Empfinden fatale Stuttgarter Linie durchsetzen sollte, dann wird so sein, dass man in Zukunft seitens der Rüstungsindustrie zwar die Papiere vorlegt, hier der Empfänger dieser deutschen Waffen, der sagt dann, ja klar, unterzeichne ich, ich muss mich ja eh nicht dran halten.
Also nochmal ganz kurz, da gibt es ein Urteil, das letztendlich sagt, diese Endnutzerverordnung, die muss nicht beachtet werden. Und das zweite Urteil war sozusagen im Sinne, dass man sehr wohl darauf achten muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wäre dieses ganze Gesetz obsolet.
Und es zeigt im Prinzip der Film von Daniel Harrich, sowohl der Spielfilm als auch die Dokumentation, sehr gut, weil es da eben über diesen Prozess in Stuttgart geht. Weil der Stuttgarter Prozess eben die Linie, Endverbleibserklärungen sind kein Teil von Verträgen und müssen deswegen auch nicht unbedingt eingehalten werden, tatsächlich das Urteil so gefällt worden ist. Das ist überhaupt ein völlig abstruser Prozess gewesen für mein Empfinden. Also erstmal hat es ja von 2010 bis 2019, also wir sprechen hier von 9 Jahren, gedauert, bis es zum Urteil kam, von Strafanzeigenerstattung bis zu Urteil. Der Staatsanwalt Vobiler, der lange mit dem Fall betreut war, hat, wie würde man sagen, halbherzig, überlastet, über mehrere Monate hinweg auch gar nicht ermittelt. Die Ermittlungsverfahren, die Holger Rothbauer beantragt hat in der Strafanzeige und die Verurteilung eigentlich, die hätte für mein Empfinden anstehen können, gegen Bundeswirtschaftsministerium BAFA wurden eingestellt. Das heißt, gegen die Behörden kann gar nicht mehr ermittelt werden. Die Nebenklage des ECCHR, also Opfer zuzulassen aus Mexiko, wurde abgelehnt. Die KPMG wurde von Heckler & Koch eingeschaltet und hat plötzlich eine Rolle gespielt im Prozess, obwohl das ja im Auftrag der Firma ermittelt wurde. 13.000 E-Mails in etwa sind verschwunden, spurlos verschwunden und. Also das ist schon ein sehr skandalöser Prozess und dementsprechend auch ein sehr bedenkliches Urteil, was da in Stuttgart gefällt worden ist. Und wir müssen Daniel Harrich danken, dass er das jetzt sowohl im Spielfilm als auch in der Dokumentation endlich einer breiten Öffentlichkeit bekannt macht. Wir reden ja Themenabend im September 2015, erster Themenabend von 4,5 Millionen Zuschauer und durch die Spartensender Arte, Dreisat, Phoenix, ARD, SWR, BR haben wir ja inzwischen über 10 Millionen Zuschauer. Das heißt, wir erreichen mit diesen Strafanzeigen, mit diesen Prozessen, mit den Filmberichten von Harrich, im Übrigen auch Wolfgang Landgräber, der ja auch 2 Filme gemacht hat über Heckler & Koch, erreichen wir Millionenpublikum.
Das hoffen wir mal zumindest heute Abend, 1. April, hier Themenabend, Spielfilme und Dokumentationen zum Thema Waffenhandel, illegaler Waffenhandel, zum Beispiel mit Mexiko. 20.15 Uhr fängt es an in der ARD und dann geht es entsprechend weiter mit Meister des Todes 2, tödliche Exporte 2, Rüstungsmanager vor Gericht und tödliche Exporte 2, Rüstungsmanager vor Gericht, eben auch noch im SWR-Fernsehen. Ja, Jürgen Grässling, ich danke mal für das Gespräch. Das war ziemlich viel Stoff, nachzulesen auf Aktion Aufschrei minus Stopp den Waffenhandel. Und da ist eben, wie gesagt, das Ganze auch mal ruhig nachzuvollziehen. Merci.
Ja, vielen lieben Dank, Konrad. Vielen lieben Dank, Radio Dreieckland.
Something red, something fine. Can't remember. Fokus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Fokus Europa Nachrichten für den 1. April 2020. Zunächst der Überblick. Frankreich, rund 4000 Gefangene wurden wegen der Corona-Pandemie befreit. Thüringen, Jena und Landkreis Nordhausen verhängen Vermummungspflicht gegen Corona. Luxemburgs Außenminister fordert Ausschluss von Ungarn aus EU-Institutionen wegen Notstandgesetzen. In Frankreich sind in den vergangenen zwei Wochen knapp 4000 Gefangene vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Darauf haben sich RichterInnen, Staatsanwälte und Gefängnisleitungen verständigt. Diese Freilassungen sollen das Risiko etwas verringern, dass die strukturell überfüllten Gefängnisse zu einem solchen Herd für die Corona-Pandemie werden. Noch vor zwei Wochen gab es rund 70.000 Gefangene in Frankreich. Mittlerweile sind rund 5% der Gefangenen vorzeitig freigelassen worden. Gleichzeitig verhandelt das Justizwesen Corona-bedingt nur noch die wichtigsten Verfahren, sodass zeitgleich weniger neue Haftstrafen verhängt wurden. Die vorzeitigen Freilassungen sollen auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Unter dem in Frankreich verhängten Gesundheitsnotstand dürfen StaatsanwältInnen eigenständig über eine Reihe von vorzeitigen Freilassungen entscheiden. Bei Haftstrafen unter 5 Jahren dürfen sie beschließen, dass die Gefangenen die letzten 2 Monate ihrer Haftstrafe nicht mehr im Gefängnis verbringen, sondern im Hausarrest. Addiere man alle Motive für vorzeitige Haftentlassungen zusammen, so können Gefangene aktuell bis zu 6 Monate früher aus dem Gefängnis kommen, erklärt die Tageszeitung Le Monde. Von diesen vorzeitigen Entlassungen ausgeschlossen sind Gefangene, die wegen Verbrechen, Terrorismus oder häuslicher Gewalt verurteilt wurden. In Thüringen haben die Stadt Jena und der Landkreis Nordhausen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Vermummungspflicht verhängt. Demnach dürfen Menschen fortan nur noch mit bedecktem Mund und Nase in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr auftauchen. Explizit gilt diese Mundschutzpflicht für Läden, öffentlichen Verkehrsmitteln und Behörden mit Publikumsverkehr. Angesichts des Mangels an Mundschutzmasken bereits für das Gesundheitspersonal geht es bei dieser Mundschutzpflicht aber ausdrücklich nicht darum, dass sich die BürgerInnen nur noch mit den besten medizinischen Mundschutzmasken ausstatten sollen. Die Stadt Jena bittet die Menschen dringend darum, ihre Masken für sich selbst und andere zu nähen. Auch einfache Schals oder Tücher dürfe man über Mund und Nase ziehen. Diese Art von Mundschutz könnten zwar nicht ordentlich von Infektionen schützen, sie würden aber helfen, eine Verbreitung von Viren durch die Mundschutzträgerinnen zu verringern. Das sei wichtig, gerade in geschlossenen Räumen, in denen man sich aus Platzgründen nicht an die Abstandsregeln halten könne, argumentiert der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitsche von der FDP. Thüringens Gesundheitsminister Heike Werner von der Linkspartei hingegen kritisierte die Mundschutzpflicht, weil sie ein falsches Gefühl von Sicherheit gebe. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn fordert den sofortigen Ausschluss der ungarischen Regierung aus den Entscheidungsprozessen der Europäischen Union. Der Zeitung Die Welt erklärte er, die Europäische Union dürfe keine diktatorische Regierung unter den Mitgliedstaaten tolerieren. Hintergrund ist die Entscheidung des ungarischen Parlaments, dem Ministerpräsidenten Viktor Orbán mit 9 Notstandsgesetzen zeitlich unbefristet mit Verordnungen regieren zu lassen. Diese Notstandsgesetze werden mit der Corona-Krise begründet.
Fokus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ich will nicht rein, ihr wollt. das Coronavirus und AIDS. Ein politischer Vergleich. Wer in einem gewissen Alter ist, kann sich vielleicht an die Anfänge der AIDS-Pandemie erinnern. Es gab damals nicht viel an öffentlicher Diskussion zum Thema. Sowohl die Politik als auch die Medien hatten sich stillschweigend darauf geeinigt, nichts zu sagen und erst recht nichts zu tun, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, denn wenn man das getan hätte, hätten sich einige Risikogruppen, die zugleich Minderheiten waren, diskriminiert oder wenigstens schief angesehen fühlen können. Und eben das war das Übel, das man damals um jeden Preis verhindern wollte. Es wurde auch, man erinnere sich mit Erheiterung, argumentiert, dass die Krankheit in jedem Fall unheilbar und tödlich verlaufe. Gerade deshalb sei es unpassend, irgendwelche wirksamen Maßnahmen zu ergreifen. Das wäre unfair, da man den befallenen Menschen eh nicht helfen könne, sondern nur die noch Gesunden vor einer Ansteckung bewahren. Manchen Menschen, die dann später angesteckt wurden und starben, hätte dies womöglich als gesundheitspolitisches Ziel schon gereicht. Im Übrigen fragt man sich, was die Lepra- und Pestkranken im Lauf der Geschichte gedacht hätten bei dem Diktum, man darf niemanden in seiner Lebensführung einschränken, wenn man ihn auch nicht heilen kann. Vermutlich hätte es da ein gewisses Kopfschütteln in den Lepra-Kolonien und Pestasylen gegeben. Die Weltgesundheitsorganisation meldete, dass weltweit 770.000 Menschen an AIDS im Jahre 2018 gestorben waren. Die Zahl ist vergleichsweise niedrig, weil die Zahl der Neuansteckungen seit etwa 20 Jahren zurückgeht und weil man die Lebenserwartung der AIDS-Kranken durch eine Reihe von allerdings sehr teuren antiviralen Medikamenten verlängern kann. Wer freilich nicht genug Geld hat, um das zu bezahlen, hat natürlich Pech gehabt. In den frühen Jahrzehnten der Pandemie starben weltweit 2 bis 3 Millionen Menschen jährlich. Insgesamt schätzt man, dass 35 Millionen Menschen an AIDS gestorben sind. Und jetzt haben wir die Coronavirus-Pandemie. In einigen Ländern gibt es Ausgangssperren. Hier in Deutschland hat man nur das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht, indem man Schulen, Kitas, Universitäten, öffentliche Einrichtungen, Gasthäuser, Theater, Spielplätze, Sportarenen und geschlossen hat. Es wird aber auch bei uns schon über Ausgangssperren laut nachgedacht, wie sie schon in Italien und Frankreich gelten. Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery ist nach eigenen Angaben kein Freund des Lockdown. Wer so etwas verhängt, muss auch sagen, wann und wie er es wieder aufhebt, sagte er der Rheinischen Post. Da wir ja davon ausgehen müssen, dass uns das Virus noch lange begleiten wird, frage ich mich, so Montgomery, wann wir zur Normalität zurückkehren. Es sei ja nicht möglich, Schulen und Kitas bis Jahresende zu schließen, denn so lange werde es mindestens dauern, bis es einen Impfstoff gebe. Montgomery sieht Italien bei der Frage eines Lockdown nicht als Positivbeispiel, im Gegenteil. Zitat: Die waren ganz schnell an ihren Kapazitätsgrenzen, haben aber die Virusausbreitung innerhalb des Lockdowns überhaupt nicht verlangsamt. Zitat Ende. Ein Lockdown sei eine politische Verzweiflungsmaßnahme, weil man mit Zwangsmaßnahmen meint, weiterzukommen, als man mit der Erzeugung von Vernunft käme. Ach ja, die demokratische Kommunalpolitik in Hannover wurde abgeschafft. Stadtrat und Bezirksräte gibt es nicht mehr. Unser OB, ausgerechnet ein Grüner, regiert jetzt per Dekret. Angesichts dessen, dass die Verfassung mehr oder weniger, eigentlich mehr, in die Tonne getreten wurde, ist es vielleicht nicht gänzlich uninteressant zu schauen, wie das Coronavirus im Vergleich zu uns gewöhnlichen saisonalen Grippe abschneidet. Verständlicherweise beobachtet die WHO den Verlauf der Epidemie sehr genau. In China, wo sie zuerst auftrat, wurde die Sterblichkeitsrate mit zunächst 3,4% geschätzt. Das war alarmierend, weil die Sterblichkeit bei der sogenannten saisonalen Grippe nur 1% beträgt. Ich habe für mich die überraschende Entdeckung gemacht, dass viele Menschen scheinbar gar nicht wissen, dass man an einer ganz normalen Grippe sterben kann. Im Winter 2017-2018 sind 25.000 Menschen in Deutschland an der normalen Grippe gestorben. Allerdings hat die WHO die Sterblichkeitsrate inzwischen auf 0,7 reduziert, Tendenz fallend. Der Grund? Ganz am Anfang kamen nur die besonders schweren Verläufe zum Vorschein. Je mehr Menschen getestet werden, desto mehr Infizierte werden entdeckt, die milder oder aber gar keine Symptome haben. Würde man an die Frage logisch herangehen, so hieße das, dass es nicht mehr, sondern weniger Grund zur Hysterisierung dieser neuen Grippe gibt, als bei der saisonalen Grippe, die übrigens widerspruchslos als eine Art Naturgesetz akzeptiert wird. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen mag man sich vielleicht fragen, weshalb de facto der Ausnahmezustand ausgerufen worden ist. Als Angela Merkel der deutschen Sprache 2005 das Wort Durchregierung schenkte, haben viele darüber resoniert und gerätselt, was damit gemeint sein könnte. Zum Beispiel hat sich auch in der FAZ ein Autor Gedanken darüber gemacht. Er kam zu dem Schluss, das Wort sei ein rhetorisches Projekt und die realpolitische Folgenlosigkeit schien geradezu die Bedingung der Möglichkeit dieser holistischen Rhetorik zu sein. Das soll bedeuten, dass auch der FAZ-Autor das Wort durchregieren im Grunde gaga fand. 15 Jahre später muss nicht mehr gerätselt werden. Seit 2016 regiert Donald Trump in den USA durch. Niemand braucht sich mehr Sorgen über die Zukunft der Demokratie in den USA zu machen, denn sie hat da keine. Trump, Putin, Assad, Erdogan, Xi, Maduro, Orban, Sebastian Kurz. Die Liste der Autokraten ist lang, die derzeit die Freuden des Durchregierens in vollen Zügen auskosten. An dieser Stelle muss ich etwas über Carl Schmitt und den Ausnahmezustand erzählen. Carl Schmitt war Staatsrechtler. Er war der maßgebliche Rechtsdogmatiker sowohl des Naziregimes als auch der Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland. Wer das als Widerspruch ansieht, mag bedenken, weshalb die außerparlamentarische Opposition und die Studentenbewegung in den 60er Jahren überhaupt entstanden sind. Schmitt war denn auch der geistige Vater der Notstandsgesetze, die damals unter der allerersten großen Koalition verabschiedet wurden. Typischerweise hat man früher unter Juristen den Ausnahmezustand als per se rechtlosen Zustand angesehen, der im günstigsten Fall eine notwendige und hoffentlich vorübergehende Phase der Rechtlosigkeit war. Für Schmitt jedoch war die Verhängung des Ausnahmezustands die souveräne staatliche Handlung schlechthin. Das reguläre kodifizierte Recht, das, was man also mit Verfassung und Gesetzen meint, sei eben ein triviales, minderwertiges Recht. Erst wenn der Führerwille per Dekret durchgesetzt wird, ist das wahre Recht gewährleistet. Schon 1923 hat Schmidt den folgenden Satz geschrieben, Zitat, die Entscheidung ist normativ betrachtet aus dem Nichts geboren. Die rechtliche Kraft der Dezision ist etwas anderes als das Resultat ihrer Begründung. Es wird nicht mit Hilfe einer Norm zugerechnet, sondern umgekehrt. Erst von einem Zurechnungspunkt aus bestimmt sich, was eine Norm und was normative Richtigkeit ist. Zitat Ende. Staatliche Handlungen müssen sich demnach nicht an eine Norm messen lassen. Im Gegenteil, Normen leiten sich aus staatlichen Handlungen ab. Egal aus welchen. Dass Idi Amin seine politischen Gegner zum Abendbrot verspeiste, machte den Kannibalismus in Uganda legal. Irgendwie. Das hört sich für die meisten von uns an wie gequälter, na, ihr wisst schon was. Aber Juristen fahren voll auf sowas ab. Und auch heute noch hat Carl Schmitt 40 Jahre nach seinem Tod eine nicht unbeachtliche Anhängerschaft in der deutschen Juristenzunft. Als der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans-Karl Filbinger, 1978 sagte, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein, dies auf Todesurteile bezogen, die er als Marinerichter in der Nazizeit gefällt hatte, hat er im Prinzip damit die Lehrmeinung von Carl Schmitt wiedergegeben. Aber jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Leben zu retten ist das wichtigste Ziel, sagte Angela Merkel 2016, als es darum ging, das massenhafte Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer zu verhindern. Über Corona sagte sie, lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden, aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Das klingt ein bisschen so, wie wenn das menschliche Leben für Merkel und ihre Regierung das höchste Rechtsgut sei. Wie wir wissen, ist das nicht so. Jahr für Jahr wird der Tod von Tausenden von Menschen auf deutschen Straßen, letztes Jahr waren es genau 3059 Tote, klaglos hingenommen, weil das Recht auf Rasen das höhere Rechtsgut ist. Weiterhin ertrinken geflüchtete Menschen im Mittelmeer, weil die Bundesregierung sie nicht in Deutschland aufnehmen will. 2007 hat das Bundesverfassungsgericht einen Passus aus dem Luftsicherheitsgesetz kassiert, die der Bundesluftwaffe erlaubt hätte, entführte oder auch nur sich verdächtig verhaltende Flugzeuge abzuschießen. Tatsächlich wurde mal in Frankfurt ein Hobbyflieger, der vorübergehend die Orientierung verloren hatte, von einem Abfangjäger fast abgeschossen. Im Winter 2018-2019 sind nach offiziellen Angaben, im Wesentlichen gespeist aus Medienberichten, 12 Obdachlose in Deutschland erfroren. Das Statistische Bundesamt geht hier von einer hohen Dunkelziffer aus. Verständlicherweise. Trotzdem hat unser Land nicht die Absicht, die Not dieser Menschen zu lindern, damit sie wenigstens nicht erfrieren oder verhungern. Das Recht von Geisteskranken und oder vorbestraften Rechtsextremisten, Maschinengewehre zu besitzen, steht deutlich über dem Lebensrecht derer, die sie damit abknallen wollen. Alkohol, Tabak, fettiges Essen, Zucker, Salz, nichts von alledem ist in Deutschland auch nur ansatzweise verboten. Alle sind absolute Killer. Ich könnte noch viele Seiten mit Fällen füllen, in denen die Rettung oder der Erhalt von Leben eben nicht die höchste Priorität und oft nicht einmal eine besonders wichtige, nachrangige Priorität der Bundesregierung ist. Und genau diese Tatsache sollten wir heranziehen, um die tatsächliche Agenda der Bundesregierung in der Corona-Krise zu eruieren. Thank you.
Das war's heute mit Punkt 12 von zu Hause auf der 102,3 MHz Radio Dreieckland. Die entsprechenden Informationen zu den Sendungen heute Abend im Fernsehen zum Thema Waffenhandel mit Jürgen Gresslin, entsprechend auf der Webseite von Radio Dreieckland www.rdl.de, wie gesagt, wie immer unter Programmen. Und ich wünsche euch noch viel Vergnügen bei den Programmen von Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. Das sagt hier Konrad und ja, bleibt dabei, hört weiterhin 102,3 MHz. Radio Dreieckland.